Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Die Art des Etymologisierens ist heute eine ganz andere, als sie damals gewesen ist. Heute ist man interessiert an einer historischen, vergleichenden Sprachwissenschaft in den Lexika. Man vergleicht Wörter, führt sie auf ihren gemeinsprachlichen Ursprung zurück im Sinne einer indoeuropäischen vergleichenden Sprachwissenschaft. An diesen historischen Fragen waren die antiken Gelehrten und Intellektuellen weniger interessiert. Es war eher eine Art von philosophisch-literarischem Etymologisieren. Die Etymologien wurden in Debatten als rhetorisches Argument benutzt, als Beweismittel für eigene Argumentationen.
Wann haben Sie zuletzt über die Bedeutung und Herkunft eines Wortes länger nachgedacht und vielleicht sogar in einem etymologischen Lexikon nachgeschaut? Und ist Ihnen die wahre Bedeutung von einzelnen Wörtern bewusst? Das sind zwei Fragen, die sich geradezu aufdrängen, wenn man sich mit dem Langzeitvorhaben Etymologica beschäftigt. Ein Forschungsprojekt der Akademie der Wissenschaften in Hamburg im Rahmen des Akademienprogramms. Der volle Titel des Langzeitvorhabens lautet Etymologica, Ordnung und Interpretation des Wissens in griechisch-byzantinischen Lexika bis in die Renaissance, digitale Erschließung von Manuskriptproduktion, Nutzerkreisen und kulturellem Umfeld. Der Projekttitel deutet es schon an, dass in dem Thema Etymologica viele spannende Forschungsfelder stecken. Und der Name dieser griechisch-byzantinischen etymologischen Wörterbücher, eben der Etymologica, bezieht sich auf die Suche nach dem Etymon. Das heißt, der wahren Bedeutung eben der Essenz eines Wortes. Das ist ein Aspekt von vielen spannenden Aspekten, über die ich jetzt spreche mit dem Projektleiter Professor Dr. Christian Brockmann. Herzlich willkommen im Podcast Wissenschaft als Kompass. Herr Brockmann, Sie sind Professor für klassische Philologie an der Universität Hamburg mit Schwerpunkt auf der griechischen Philologie, zudem Leiter des Instituts für griechische und lateinische Philologie. Seit 2021 sind Sie Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Mein Name ist Dagmar Penzlin. Ich bin Referentin für Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie sehr herzlich. 2020 ist das Langzeitvorhaben Etymologica gestartet. Das Projekt läuft voraussichtlich bis Ende 2037, hat also noch eine längere Laufzeit vor sich. Herr Professor Brockmann, die griechisch-byzantinischen Lexika, Ihre Forschungsobjekte, katapultieren uns mitten hinein in die Geschichte der Lexikographie, beziehungsweise man landet dann auch schnell bei den Anfängen von dem, was wir heute unter einem Lexikon verstehen. Mit Blick auf die Etymologica heute gibt es ja auch etymologische Lexika, etwa in der Duden-Reihe ein Bedeutungswörterbuch, Band 10 oder das DWDS, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, das man eben online befragen kann. Worin besteht denn der Unterschied zwischen heutigen Etymologika und denen aus der byzantinischen Zeit?
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute mit Ihnen sprechen zu können. Ja, zu Ihrer ersten Frage. Die Art des Etymologisierens ist heute eine ganz andere, als sie damals gewesen ist. Heute ist man interessiert an einer historischen, vergleichenden Sprachwissenschaft in den Lexika. Man vergleicht Wörter, führt sie auf ihren gemeinsprachlichen Ursprung zurück im Sinne einer indoeuropäischen, vergleichenden Sprachwissenschaft. An diesen historischen Fragen waren die antiken Gelehrten und Intellektuellen weniger interessiert. Es war eher eine Art von philosophisch-literarischem Etymologisieren. Die Etymologien wurden in Debatten als rhetorisches Argument benutzt, als Beweismittel für eigene Argumentationen. So gibt es zum Beispiel einen wichtigen neuen Artikel über das antike Etymologisieren von der niederländischen Gelehrtin Ineke Sleuter mit dem Titel Ancient Etymology, a Tool for Thinking, also antike Etymologie, ein Werkzeug zum Denken. Man könnte sagen, dass die etymologischen Überlegungen in Gesprächen, philosophischen Gesprächen, in literarischen Texten und so weiter sind eine Art von Denkfigur gewesen. Ein Mittel, den Versuch der Essenz eines Gedankens, eines sprachlichen Ausdrucks wirklich zum Vorschein zu bringen.
Etymologisieren, das klingt ja fast so, als wenn man sich dazu getroffen hat. Also und hat man sich da denn vorbereitet oder gab es dann Orte, wo eben auch Etymologiker vorlagen oder ein Etymologikum und dann hat man quasi währenddessen dort reingeschaut oder war das Teil der Bildung? Also wie muss ich mir das vorstellen, wie dieses etymologische Wissen ins Etymologisieren eingeflossen ist? Also was schon bestand, eben dieses etymologische Wissen? Was weiß man darüber überhaupt?
Ja, also richtige Lexika oder Sammlungen von Etymologien sind erst später entstanden. Aber das Etymologisieren in literarischen Texten oder in philosophischen Diskussionen, die wir bei Platon dann literarisiert vorfinden, spielt eine wichtige Rolle. Zum Beispiel fangen wir an mit den frühesten Texten der griechischen Literatur. Das sind die homerischen Epen, die Ilias und die Odyssee. Odysseus, die Figur des Odysseus in den Epos, die Odyssee, wird der Name mehrfach spielerisch, etymologisch gedeutet. Und er wird zum Beispiel mit dem Verb odysastai in Verbindung gebracht, das so viel bedeutet wie zornig sein. Und wenn es dann eine kleine Geschichte gibt über die Namensgabe für das kleine Baby Odysseus, so wird gesagt, er sei nach seinem Großvater benannt, der hieß zwar Autolykos, aber der Großvater war ein Mensch, der sehr zornig war, zu dessen Wesen der Zorn gehörte. Insofern kriegte das Baby Odysseus den Namen Odysseus als jemand, der zornig ist. Oder es gibt auch die andere Variante, dass es mit einem Verbum verbunden wird, das so viel wie klagen bedeutet. Zornig sein, klagen. Und man könnte dann sagen, dass Odysseus im Laufe seines Lebens und seiner zahlreichen Abenteuer und so weiter dann zu jemandem geworden ist, über den andere zornig waren und über den andere, auch er selbst über sich und sein Schicksal, aber vor allen Dingen auch andere, seine Frau und so weiter, die auf ihn gewartet haben, klagen mussten. Da sieht man schon, dass also eine Hauptfigur literarischer Werke und literarischer Kunst in Griechenland schon in seinem Namen etymologisch mit erklärt wird. Und man könnte sagen, dass in intellektuellen Gesprächen gibt es bestimmte Aspekte, die sozusagen zur Bildung oder zur Verfeinerung und Raffinesse eines Gesprächs beitragen können. Etwa man führt dann einen Mythos ein, weißt du noch, wie war das denn in dieser mythischen Geschichte? Ja, und wie ist es dann mit der Essenz des Wortes? Müssen wir da nicht auch dem nachgehen? Und man könnte sagen, dass eben Etymologisieren, ähnlich wie Mythologisieren und so weiter, das sind Aspekte, die in wichtigen, in guten Gesprächen eine Art Highlight bilden.
Und woher wissen Sie das? Also woher wissen wir das heute? Also Sie können beschreiben es so anschaulich, als wenn Sie dabei gewesen sind. Also gibt es da also im Grunde auch Bücher, die quasi das dokumentieren, modellhaft, wie eben das gute etymologisierende Gespräch gelaufen ist?
Nein, wir müssen das herausziehen aus den literarischen Werken, die uns erhalten sind. Und da habe ich jetzt mehrere erwähnt von Homer. Und wir können das sehen zum Beispiel in Reden, die gehalten wurden. Wir können das sehen besonders auch in den platonischen Dialogen. Platon ist ja der Autor, der philosophische Dialoge, in deren Mittelpunkt meist Sokrates steht, geschrieben hat. Sokrates ist die Figur seines Lehrers, bei dem er zu philosophieren gelernt hat. Aber Sokrates hat nichts schriftlich hinterlassen. Das heißt, alles, was wir über Sokrates wissen, wissen wir aus den Darstellungen, den literarischen Darstellungen und Verarbeitungen bei Platon. Und Platon nimmt Sokrates sozusagen als eine philosophische Figur, der in Gesprächen mit anderen Leuten versucht, bestimmte Dinge zu erklären, Begriffen auf den Grund zu gehen, Leute zu einem philosophischen Leben zu bewegen und so weiter. Und eben Sokrates fügt oft auch Etymologien ein in seine Gespräche. Und das ist dann immer ein besonderes Highlight. Auch ein bisschen witzig gemeint, nicht immer völlig bierernst zu verstehen. Ja, in diesem Sinne. Und dann gibt es bei Platon einen großen Dialog, den Kratylos, der dem Etymologisieren in ganz besonderer Weise gewidmet ist. Und da ist es so, dass zwei Leute sich streiten und Sokrates kommt dazu und es wird gefragt, hat jedes Wort, wenn es richtig verwendet ist, eine Wahrheit? Das heißt, liegt einem Wort eine Wahrheit zugrunde, die die Sache wirklich beschreibt oder nicht? Oder sind alle Wörter, die wir benutzen, beruhen die eigentlich auf einer Abmachung? Ja, also wir sagen Mensch und meinen damit Mensch, wir sagen Pferd und meinen damit Pferd. Die Griechen sagen dann Anthropos für Mensch und Hippos für Pferd. Ist das eine Übereinkunft oder gibt es eine Wahrheit? trifft der Begriff das wahre Wesen der Sache. Und Sokrates soll also in diesem Streit dann vermitteln und ich weiß nicht, die Hälfte oder zwei Drittel des Dialogs sind eine Abfolge großer Etymologien, wichtiger Bereiche des gesamten Lebens. Also es werden die Namen der Götter etymologisiert, es werden die Namen für Lebewesen etymologisiert etc. pp. Und Sokrates also führt vor, dass er ein perfekter Etymologe ist, aber gleichzeitig ist das alles auch mit einem Augenzwinkern vorgebracht. Und am Ende sagt er, naja, man kann das so machen, aber letztlich, also kann diese Theorie, dass den Worten eine Wahrheit innewohnt in Bezug auf die Sache, die sie repräsentieren, so kann es nicht sein. Also es ist also typisch für Sokrates, dass er ein gesellschaftliches Phänomen, nämlich das Etymologisieren, aufgreift, sich selbst als jemand präsentiert, der das perfekt könnte, wenn er sollte, wenn er wollte, aber letztlich dann doch skeptisch, den Leser skeptisch bleiben lässt, ob das wirklich der richtige Weg einer Theorie ist. Aber wie dem auch sei, dieses Werk zeigt einerseits die Bedeutung des Etymologisierens in gebildeten Kreisen in Athen, im klassischen Griechenland, und andererseits war es ein unheimlicher Anstoß für Etymologisieren und etymologisches Denken für die gesamte weitere Entwicklung in der griechischen Kultur.
Und auch für die Entstehung wahrscheinlich von Etymologika, also ja. Einfach die Lexika, in denen es ja auch sogenannte Schriftstellerstellenden gibt, also wo eben dann Zitate aus solchen Werken abgeschrieben worden sind. Wir kommen da ja gleich drauf, also im Grunde wie auch diese Etymologika entstanden sind, ganz konkret. Ich würde jetzt gerne, also wir haben jetzt ja das Panorama schon mal ganz weit aufgemacht, auch ja. Eben die ganze Philosophie, die dahinter auch aufscheint. Wenn wir jetzt auf die griechisch-byzantinischen Lexika schauen, welchen Einfluss hat die Entstehungszeit? Also die byzantinische Zeit, die ja von 395 beziehungsweise 476 bis 1453 reicht, also fast 1000 Jahre umspannt. Ja. Also welche Einflüsse sind da wichtig zu nennen auf die Lexikographie, auf die Entstehung von Etymologika?
Im Oströmischen Reich in Byzanz war die klassische griechische Literatur immer ganz wesentlich. Leute haben das weiter tradiert, haben es gelesen, studiert, es wurde im Unterricht verwendet und darum ist natürlich immer ein großes Interesse daran, auch Lexika zu haben, die beim Verständnis helfen. Denn die Sprache hat sich seit Jahrhunderten entwickelt und ist inzwischen eine ganz andere geworden, so wie wir heute ja auch nicht mehr sprechen wie zu Goethes Zeiten. Und es wird vielleicht langsam dann auch manchmal notwendig, dass wir für bestimmte Begriffe bei Goethe und Schiller eine Erklärung brauchen. Also das hat die Entstehung von Lexika, sprachlich orientierten Lexika, unglaublich geprägt. Und es gibt eben dann einen Unterschied zum Weströmischen Reich oder zu dem Reich im Westen, in dem Latein hauptsächlich gesprochen wurde, und Westeuropa und dem lateinischen Mittelalter, wo große Enzyklopädien entstanden sind, die auf Zusammenfassungen zum Teil auch der großen griechischen Wissenschaften beruhen, wie Naturwissenschaft, Zoologie, Biologie, Botanik etc. In Griechenland hat es diese Art von Enzyklopädien weniger gegeben oder kaum gegeben, weil das auch nicht nötig war, weil man ja die Texte, die griechischen Texte von den Medizinern Galen, von den Botanikern Theophrast und anderen weiter lesen konnte und also im Original lesen konnte. Da waren dann eher eben sprachlich-lexikalische Hilfen nötig.
Letztlich ist ja das Hauptmerkmal eben das Ausmaß der Kompilation, also der Menge dessen, was da immer wieder auch abgeschrieben wird, ergänzt wird, also wenn man auf die verschiedenen Etymologika auch schaut. Also welche Entwicklungen sind da auch wichtig zu kennen, gerade auch mit Blick auf Ihr Hauptuntersuchungsobjekt, das Etymologicum Gudianum. Welche Entwicklungen hat es da einfach auch gegeben in dieser Zeit, was die Etymologika anbelangt?
Ja, es gibt also eine lange Geschichte philologischer, lexikografischer Werke, die nicht mehr erhalten sind, auf denen die byzantinischen Werke wie das Gudianum fußen. Und es ist eine sehr komplizierte Sache, den Lauf der Tradition zu rekonstruieren. Da haben wir bestimmte Meilensteine, die wir noch genau benennen können, etwa das erste Etymologikon von Orion, das war ein Gelehrter, der im 5. Jahrhundert lebte und aus Ägypten stammte, dann aber auch in Konstantinopel wirkte. Dessen Werk war eine wichtige Vorlage und dessen Werk haben wir auch noch in gekürzten Abschriften vorhanden und können es studieren und lesen. Einer unserer Mitarbeiter, Alessandro Musino, hat über diesen Orion seine Dissertation geschrieben. Er hat hauptsächlich die Manuskripte erforscht und hat als längerfristiges Ziel auch den Text von Orion dann erstmals historisch-kritisch zu edieren. Ja, wir kennen einige Namen auch auf dem Weg hin zu den byzantinischen Lexika und einige wenige Werke, aber vieles ist auch nicht mehr erhalten und muss rekonstruiert werden.
Und wie macht man das? Also wie rekonstruiert man das? Also wie muss ich mir das vorstellen, wie Sie da denken und vorgehen und analysieren?
Ja, das ist der Aspekt der Quellenforschung, der auch sehr kompliziert ist. Wir haben da verschiedene Wege. Zum einen haben wir zum Beispiel Orion. Wenn wir jetzt vergleichen können, bestimmte Einträge in den Lexika aus späterer Zeit sind den Orion-Einträgen ähnlich oder identisch, dann haben wir einen Anhaltspunkt, hier eine Verbindung zu ziehen. Dann gibt es andere Werke aus früherer Zeit, zum Beispiel Apollonios Sophista, Homer, Glossare, also Listen von Wörtern, die bei Homer verwendet worden sind. Sie müssen eben Folgendes bedenken: Für die Griechen in der Spätantike war Homer schon ein schriftstellerisches Werk, was etwa 700, 800 Jahre, 1000 Jahre zurücklag. Und die homerischen Epen sind in einer Kunstsprache verfasst, einer epischen Kunstsprache. Man brauchte selbst viel erklärendes Material, auch als griechischer Muttersprachler, um diese Texte adäquat lesen zu können.
Also, und wie muss ich mir das vorstellen? Also, es gibt denn Schlüsselstellen aus Homer, die in so einem Etymologikum zu finden sind, und dann gibt es dazu Erläuterungen.
Na, es entstehen erst einmal Glossare, das sind also Erklärungen schwieriger Wörter in Homer, und diese dienen dann als Vorlage zum Exzerpieren für spätere Lexika. Das heißt also, die Lexika, die später entstehen, gehen zurück auf unterschiedliche Vorgängerwerke, die dann exzerpiert werden oder vollständig übernommen werden und einfließen in ein umfassenderes Lexikon. Ja, also zum Beispiel ein Homer-Glossar oder verschiedene Homer-Glossare oder auch andere Werke. Aus dem 2. Jahrhundert haben wir einige Lexika, die ein attizistisches Ziel haben. Attizismus ist ein literarisches Bestreben des 2., 3. Jahrhunderts nach Christus zurück zu Attika sozusagen, also zu den Autoren des klassischen Athens, die als sprachliche Vorbilder angesehen werden. Also etwa Platon oder Demosthenes, der Redner. Und da werden dann also Lexika erstellt für Gelehrte, die ihnen belegen, ja, diese Wörter kann man nehmen, weil die bei den attischen Autoren vorkommen. Andere Wörter, nee, komm mal her, haben wir jetzt gerade erst benutzt, das musst du weglassen, wenn du diesen Stil erreichen willst.
Also auch gewisse Moden, Denkschulen spielen dann auch immer eine Rolle. Und wir haben ja auch gerade schon festgestellt, also die byzantinische Zeit ist sehr lang, also ein Jahrtausend. Ja. Und da wird es wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Denkschulen auch geben, die dann auch immer auch die Zusammenstellung von Etymologika, die Kompilation auch beeinflusst haben wahrscheinlich. Und ist es das, was es auch so kompliziert macht, weil man immer so verschiedene Aspekte mit beachten muss, um überhaupt auch zu einem Ergebnis zu kommen, wie dieser Text oder diese Quelle, die man noch vorliegen hat, zu bewerten hat?
Ja, sehr komplexe Dinge, die man da berücksichtigen muss. Man muss einerseits, darauf kommen wir vielleicht später noch, die Manuskripte, die wir haben, von den Lexika genauestens analysieren und in ihren Abhängigkeitsverhältnissen betrachten. Und zum anderen muss man eben diese Quellenanalyse machen, die sehr komplex ist, sodass man verstehen muss, woher kommen die einzelnen Einträge in dem etymologischen Lexikon? Inwieweit sind sie vielleicht adaptiert oder überarbeitet? Und ist der Wortlaut verändert? Haben sich Fehler eingeschlichen oder ähnliches?
Das kommt ja noch hinzu, dass das eben auch nicht alles perfekt ist. Und dann muss man diese einzelnen Dinge, die man da bemerkt, oder Unstimmigkeiten, muss man dann auch bewerten. Nicht? Und das ist ja auch das, was eben auch im ersten Teil Ihres Projekttitels ja auch aufscheint. Also Ordnung und Interpretation des Wissens in griechisch-byzantinischen Lexika. Also das ist dieser Teil, wohin arbeiten Sie da? Also läuft das parallel zu Ihrer Hauptaufgabe, eben die Edition des Etymologicum Gudianum zu erstellen, und dann schauen Sie auf die anderen Etymologika und kommen da wahrscheinlich auch in einzelnen Arbeitsschritten auch zu Erkenntnissen, die Sie auch zugänglich machen wollen, die Sie in Aufsätzen aufarbeiten. Ist das richtig beschrieben oder wie, ja, wie muss ich mir das vorstellen, wie das alles so zusammenspielt in diesem großen Kosmos?
Ja, das ist sehr richtig. Sie nennen den Titel Ordnung und Interpretation des Wissens. Also wir müssen als Hauptpunkt erst einmal sagen, wir befinden uns in einer Manuskriptkultur. Nicht nur in Griechenland, sondern in der gesamten Welt, bevor der Buchdruck Einzug hält. In Europa wäre das im späten 15. Jahrhundert. Und in einer Manuskriptkultur haben wir das Phänomen, dass jeder Text, der geschrieben wird, muss vervielfältigt werden von Generation zu Generation. Und jedes neue Artefakt, geschriebene Artefakt, was entsteht, ist ein Unikum. Jedes unterscheidet sich in gewissem Sinne von den anderen, weil wir immer Leute haben, die schreiben, die etwas bearbeiten, die vielleicht meinen, was in der Vorlage steht, ist ein Fehler, ich kann das verbessern, oder die vielleicht gerade mal unaufmerksam sind und dann selber einen Fehler produzieren. Und all das passiert. Also jedes Objekt ist dann ein Unikum. Das ist das eine. Zum anderen gibt es aber eben auch die Absicht, dass jeder neue Schreiber sich etwas neu erschaffen möchte. Und es ist, geht ja jetzt nicht bei den Etymologika oder Lexika darum, dass ich einen Text eines Autors möglichst ohne Veränderung weiter überliefere, also meinetwegen einen platonischen Text, sondern es ist ein Handbuch für unmittelbare Benutzung und unmittelbare Wissensanwendung. Und da kann ich natürlich auch Veränderungen machen, weil ich vielleicht andere Schwerpunkte setzen möchte, weil ich andere Dinge für wichtiger erachte, weil ich bestimmte Einträge für nicht mehr nötig erachte und weglassen kann und andere da dazu nehme, vielleicht weil ich bessere Vorlagen habe, wo ich Interessanteres finde. So, das ist der eine Punkt. Das ist die Frage, wie wird das Wissen sozusagen von Schritt zu Schritt, von neuem Manuskript zu neuem Manuskript geordnet, neu angeordnet. Und dann gibt es natürlich auch den Wunsch, vielleicht ein ganz neues Lexikon zu machen, was sich unterscheidet von anderen. Dann ist noch eine größere Veränderung in dem Produktionsprozess inbegriffen.
Genau, also jeder Schreiber, kann man sagen, oder ja, jede Person oder muss man das nochmal auch klären. Sind es immer mehrere Personen, die diese Manuskripte erstellt haben? Ist das klar, die Autorschaft? Oder Orion wurde genannt, also da weiß man es, dass das wahrscheinlich eine Person war, vielleicht ja, mit Schreiber, mit Hilfen, die aber nicht namentlich genannt sind. Also inwiefern wissen wir, wer im Grunde das Wissen da gerade wieder neu geordnet hat? Inwiefern kann man das zuordnen, inwiefern kann man das nachweisen? Oder ist das überhaupt wichtig? Also
ja, in manchen Fällen haben wir einzelne Namen. Sie haben Orion erwähnt, man könnte auch Hesych erwähnen, der ein Lexikon erstellt hat im 5. Jahrhundert, wo seine Vorrede erhalten ist und wo er also persönlich sagt, ich habe das mit eigener Hand geschrieben und dabei auf alle Wichtigkeiten der Orthographie, der Interpunktion etc. pp. Geachtet. Aber bei dem Lexikon, das wir hier edieren und untersuchen, das sogenannte Gudianum, ist es so, dass es eine Gruppe von Leuten im 11. Jahrhundert gewesen ist, aber die sind anonym, die Namen sind uns nicht bekannt. Aber das Besondere, sehr Reizvolle und Wichtige an diesem Unternehmen ist, dass wir ihr Arbeitsexemplar haben. Die Urhandschrift für das Gudianum, das ist etwas, was es sonst eigentlich nicht gibt. Sonst hat man immer erst Folgeabschriften. In diesem Fall haben wir das Arbeitsexemplar und das kann man eben auch genau sehen. Das ist also ein Manuskript, in das sie zunächst einen Haupttext, ein etymologisches Lexikon Haupttext eingetragen haben. Und diesen Haupttext haben sie dann im Laufe von, können wir nur spekulieren, von Monaten oder von Jahren, unglaublich angereichert mit vielen Einträgen an den breiten Rändern und zwischen den Zeilen. Mit dem Ziel, ein neues Etymologikum zu haben, in der das Wissen neu angeordnet ist, in einer neuen eigenwilligen Form angeordnet ist und ausgewählt ist. Und von diesem Arbeitsexemplar sollte dann eine Schönschrift erstellt werden, in der dann alle Randbemerkungen an dem richtigen Ort, alphabetisiert am richtigen Ort eingetragen erscheinen. Aber diese eine Abschrift ist entweder nicht so in der Weise geschehen oder jedenfalls haben wir sie nicht. Wir haben über 30 Manuskripte, die auf dieses Urmanuskript zurückgehen, aber die gehen in verschiedenen Gruppen auf jeweils eigene Abschriften zurück, die das Wissen, was an den Rändern war, dann in jeweils unterschiedlicher Weise eingefügt dort haben.
Der Titel geht eben zurück, Etymologicum Gudianum, das ist vielleicht nochmal wichtig auch zu sagen, einfach auf Marquard Gude, ein aus Rendsburg, also aus Norddeutschland stammender Sammler und dänischer Staatsrat, der ein Exemplar erworben hat. Er hat gelebt von 1635 bis 1689 und aus seinem Nachlass, aus Gudes Nachlass, kam die Handschrift dann 1710 in die Herzog-August-Bibliothek zu Wolfenbüttel. Ja. Und wie arbeiten Sie denn jetzt mit diesem Bestand an Manuskripten? Wie muss ich mir die konkrete Editionsarbeit vorstellen?
Ja. Noch kurz zum Namen. Also, dass das Gudianum heißt oder Etymologicum Gudianum ist letztlich zufällig. Weil Marquard Gude war also ein Sammler griechischer Handschriften, wie es viele gab. Und so hat man in Wolfenbüttel einen Fonds der Codices Gudiani. Es gibt da also noch eine ganze Reihe gudische Manuskripte. Zum Beispiel ein wichtiger Aristoteles-Kodex ist da auch. Und weil ein deutscher Gelehrter aus dieser Handschrift, aus dem gudischen Fonds, das Etymologicum, was dort ist, zum ersten Mal 1818 zum Druck gebracht hat, hat sich der Titel Gudianum eingebürgert. So, und Richard Reitzenstein hat 1888 in der Vatikana das Urmanuskript gefunden, was also das wird ins 11. Jahrhundert datiert und der Kodex in Wolfenbüttel ist Ende 13. Jahrhundert. Dieses Urmanuskript in der Vatikana gehört in der Vatikana zum Fonds der Barberini-Familie, ist also ein Codex Barberinianus. Und dieser Kodex hat eine Nachkommenschaft, wie ich sagte, von etwas mehr als 30 Codices und da ist der Kodex in Wolfenbüttel ist also eine sehr veränderte, spätere Fassung mit veränderten Textformen, mit Lücken und so weiter. Also das, was dann gedruckt wurde aus dem Wolfenbütteler Manuskript am frühen 19. Jahrhundert, entspricht gar nicht dem, was wir eigentlich haben wollen, wenn wir das Gudianum, was Gudianum heißt, was wir vielleicht jetzt eigentlich anders nennen müssten, wenn wir, aber man muss das vielleicht aus Traditionsgründen beibehalten, wenn wir das jetzt wirklich in den Druck bringen möchten und edieren möchten.
Genau, eine Buchedition wird es auch geben, genau. Ja, okay, und Sie sagen, es ist stark verändert. Im Grunde geht es dann in einer Edition, ja, worum? Geht es darum, das Urmanuskript, im Grunde die Urhandschrift, zu edieren und dann quasi in Fußnoten, in Anhängen zu beschreiben, welche Varianten es später gab oder welche Entwicklungen man vielleicht aufgrund auch dieses Exemplars, das in Wolfenbüttel zu finden ist, rekonstruieren kann?
Ja, wir wollen den Text edieren, so wie die Macher des Manuskripts, was wir heute in der Vatikana haben, es eigentlich konzipiert haben. Und das bedeutet, dass wir diesen Text aus dem Manuskript genauestens entziffern müssen. Das ist teilweise eine sehr schwierige Aufgabe, weil besonders die vielen Randnotizen sehr schlecht zu lesen sind, in schwierigem Duktus geschrieben, teilweise schon verblasst. Teilweise gibt es auch in dem Manuskript Schädigungen durch eine Art Pilzschädigung, die dann auch Schriften unleserlich machen, Schriftteile unleserlich machen. Außerdem kommt als Schwierigkeit hinzu, dass in diesem Urmanuskript etwa 50 Blätter fehlen, also 50 Blätter, das heißt ungefähr 100 Seiten. Und wir müssen den Text dieser Seiten konstruieren, rekonstruieren aus den Abschriften. Also wir müssen uns genauestens darüber klar werden, welche Abschriften die nächsten dran sind an dem Urtext und welche Veränderungen jeweils vorgenommen worden sind, um dann mit Hilfe dieser dann zu rekonstruieren, was auf den fehlenden Blättern steht.
Genau, und Sie haben gerade die Zahl genannt, also da fehlen 50 Blatt, also ich glaube Gesamtumfang, das sind 300 Blätter.
Ja, so ungefähr, ja.
Genau, also 600 Seiten, also gedacht, auf welches Maßen normale Buchseiten oder?
Ja, also das im normalen Buchseiten wird es mehr sein. Also dass in der gedruckten Ausgabe es eine weit höhere Seitenzahl gibt, liegt auch daran, dass wir eben verschiedene Apparate und Übersetzung anbieten. Also wir wollen es übersetzen oder wir sind auch schon dabei, das zu übersetzen und wir haben verschiedene Apparate. In den Apparaten wird dargelegt, welche Varianten wichtig sind für den Text. Das ist also eine historisch-kritische Ausgabe, in der man als Leser oben einen Text angeboten bekommt, den die Editoren für richtig halten, aber unten dann lesen kann, dass es Varianten gibt, dass vielleicht und der Leser und Leserin kann sich überlegen, ob sie oder er wirklich mit allen Entscheidungen übereingeht. Und dann gibt es einen weiteren Apparat, wo eben auch die Quellenforschung dokumentiert wird, also wo zu jedem einzelnen Eintrag gesagt wird, das kommt aus dem Orion oder das kommt aus einem Homer-Glossar oder einem Bibel-Glossar etc. als Ursprung. Und wir haben eben auch in diesem Exemplar aus der Vatikana, dem Urexemplar, eine Besonderheit, dass in vielen Fällen die Stellenangabe in abgekürzter Fassung angegeben wurde. Also dass wir zum Beispiel eine Abkürzung haben für Homer oder sowas oder für andere Autoren, für Orion. Das ist auch selten, dass man sowas hat in den Handschriften.
Und das muss man ja erstmal wissen, also kombinieren, dass das jetzt das bedeutet oder...
Ja. Sicher, wir haben natürlich Vorarbeiten durch Reitzenstein, durch den ehemaligen Hamburger Professor Klaus Alpers, der ein wichtiger Gelehrter war in der Lexikographie, durch Frau Scharrer und andere, die auch schon dazu gearbeitet haben. Wir haben aber jetzt in unserem Team, sind wir schon sehr weit vorangekommen mit der Untersuchung der handschriftlichen Überlieferung, also der Abhängigkeitsverhältnisse aller erhaltenen 35 etwa Handschriften. Dazu werden wir auch demnächst einen Band publizieren. Und unsere Gruppe hat da also wesentliche Verbesserungen erzielt gegenüber den Resultaten, die vorher da waren in diesem Bereich. Also Herr Valente, der ist der Arbeitsstellenleiter, Herrn Musino hatte ich schon erwähnt im Zusammenhang, Orion, Frau Wöckner-Garde, Frau Ayeriu und dann unser Team für den IT-Bereich zuständig ist, Herr Deckers, Herr Dvorajek und Herr Lehmberg.
Die sind alle beteiligt und müssen halt zusammenwirken. Ja. Sie haben jetzt die Namen genannt. Welche Fachdisziplinen sind verbunden mit den Menschen in Ihrem Team?
Mit Herrn Valentes, der Arbeitsstellenleiter, ist ein Spezialist schon auch von seiner Ausbildung her für die Lexikographie, die griechische Lexikographie. Also ist Gräzist und sehr auch schon weit fortgeschritten in diesem Bereich. Dann haben wir mit Frau Wöckner-Garde und Herrn Musino zwei Gräzisten, die für Edition und Übersetzung und auch Quellenforschung im Wesentlichen zuständig sind. Und Herr Dvorajek ist also unser IT-Spezialist, der dann zusammen mit Herrn Deckers, der teilweise vom Institut finanziert wird, teilweise von der Akademie, diese Dinge leitet. Und wir haben Herrn Lehmberg, auch der ja auch in der Akademie arbeitet, der mit Teilen jetzt seit einiger Zeit auch sehr erfolgreich für uns da mitarbeitet.
Sie sind ja im Grunde jetzt 3,5 Jahre gut dabei.
Frau Ayeriu habe ich vergessen. Ja, Frau Ayeriu, die auch mitarbeitet, eine Doktorandin, finanziert durch die Uni.
Genau, und die hat...
Also nicht im
Akademie. Arbeitet an ihrer Doktorarbeit, hat sich einen Spezialaspekt jetzt herausgesucht.
Genau.
Und was ist das genau, was sie da erforscht?
Ja, sie arbeitet in der Arbeitszeit, arbeitet sie für das Etymologicum Gudianum und für das Dissertationsprojekt wird sie für ein kleineres Lexikon handschriftliche Studien machen.
Und einfach vom Arbeitsprozess her, Sie werden ja eben nicht ständig in Rom sein, in der Vatikaner, sondern gibt es genügend Faksimiles?
Ja, also es gibt jetzt seit einigen Jahren jetzt hervorragende Faksimiles, auch von diesem Urkodex und von dem Wolfenbüttler und von vielen, die wir haben. Also Herr Valente und Herr Deckers waren aber gerade in Rom zu Gesprächen in der Vatikaner, weil wir für die Digitaledition es so machen wollen, dass wir die Editionstexte mit dem Manuskript verlinken, dass also praktisch der Nutzer, die Nutzerin sofort zu einem bestimmten Eintrag dann das Foto hat der Handschrift und genau angezeigt kriegt, wo dieser Eintrag sich auf der Seite befindet. Und da waren die beiden jetzt abgesandt, mit der Vatikaner letzten Gespräche zu führen, dass wir die Erlaubnis von der Vatikaner kriegen, dass wir die Bilder, die auf der Seite der Vatikaner gehostet werden, dann mit unserer Website verlinken können. Das war aber erfolgreich und es wird so kommen können. Aber wir wollen dann auch zu verschiedenen Manuskripten das verlinken. Also das heißt, also die digitale Edition, die hier entsteht, ist schon ziemlich avanciert, würde ich sagen, und kann Vorbild sein für viele andere digitale Editionen, auch für die Verbindung von verschiedenen, über verschiedene Fenster, Text, Übersetzung, Manuskriptseite und nicht nur Manuskriptseite, sondern genaue Verlinkung mit der Stelle, wo der Text im Manuskript erscheint. Und dann kann man auch sich Apparate also dazu einblenden lassen, wie man möchte. Also wir werden eine erste Version jetzt im Sommer online stellen, von der Online-Edition.
Also da leisten Sie im Grunde auch jetzt Pionierarbeit, wie man solche komplizierten oder komplexen, vielschichtigen Lexika im Grunde auch darstellen kann.
Ja, also ich glaube, das ist da wirklich jetzt sehr starke Pionierarbeit im Sinne von, wie kann eine digitale Edition im Unterschied zu dem, was wir als Bücher haben, wirklich aussehen und das Medium in seiner Weise nutzen, anders als nur eben sozusagen eine Reproduktion eines Buchs oder sowas. Es gibt da viele Versuche weltweit dazu und ich glaube aber, dass dieser Weg, den wir da einschlagen, dass der sehr zukunftsweisend sein kann. Es ist aber auch mit viel Arbeit verbunden, denn stellen Sie sich vor, wenn wir die Verlinkung haben von jedem Eintrag zu genau der Stelle im Manuskript und nicht nur in einem Manuskript, sondern vielleicht insgesamt in 10, das muss man momentan noch händisch machen, die Verbindung erst einmal herstellen und wird dann automatisiert. Aber erstmal das genau im Manuskript zu bestimmen, wo es ist, das ist auch mit Arbeit verbunden, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Genau, die Edition schreitet immer weiter voran. Sie haben ja auch noch einige Jahre vor sich. Was sind denn typische Arbeitsschritte, wenn Sie eben den nächsten Editionsschritt auch vorbereiten? Was gilt es immer zu tun, zu klären, zu erledigen?
Ja, einmal ist als erstes die Entzifferung besonders auch dieses wichtigsten Manuskripts zu leisten. Und dann sind da eben auch die Ergänzungsnoten, die am Rand oder zwischen den Zeilen stehen, zu integrieren in die alphabetische Folge. Aber gerade auch die Randnotizen sind sehr schwer zu entziffern. Manchmal gibt es schwierige Ligaturen, das heißt, das sind Verbindungen von Buchstaben, die man nicht leicht deuten kann, oder Abkürzungen. Also die Texte sind in einer Schrift geschrieben, die auch für jemand, der jetzt Griechisch als Muttersprache hätte, nicht ohne weiteres zu lesen sind. Man muss die Tradition der Abkürzungen kennen in der griechischen mittelalterlichen Schrift. Man muss überhaupt die Schrift entziffern können. Und stellen Sie sich vor, in einer Manuskriptkultur ist es eben so, dass man nicht mit einem Alphabet von 26 oder wie es im Griechischen ist, 24 Buchstaben arbeitet, sondern mit ganz vielen verschiedenen Buchstabenformen. Sie kennen das vielleicht auch aus Ihrer eigenen geschriebenen Schrift, dass Sie für manche Buchstaben unterschiedliche Formen wählen, sei es Druckformen oder Schriftformen. Und dann gibt es eben den Bereich der Ligaturen. Das sind Verbindungen von mehreren Buchstaben zu einem Zeichen, das dann eine neue Form darstellt. Also es ist ein großer Formenreichtum. Es ist manchmal gerade in den Bemerkungen am Rand sehr schnell hingeschrieben, sodass es schwer zu lesen ist. Das ist also der erste Schritt, die Entzifferung. Und dann muss man es vergleichen mit wichtigen Abschriften, um zu sehen, ob vielleicht in den Abschriften noch Verbesserungen vorhanden sind. Und dann kommt der schwierige Aspekt der Quellenanalyse, also die Suche, ob es hier Verbindungen gibt zu anderen Lexika und wo, oder Glossaren oder Schriften, und wo der Ursprung eines Eintrags liegen könnte.
Und dann muss das halt ins Digitale gehen. Ich meine, die Übersetzung tippt man ja selber rein. Ja. Sie haben es ja vorhin beschrieben. Man hat dann die Faksimiles und so und übernimmt die und bettet die ein. Das ist dann die Aufbereitung. Aber im Grunde die Arbeit am Manuskript, also quasi die digitale Erschließung der Manuskriptproduktion, das ist sozusagen natürlich die Grundlage für die Edition, für auch alle weiteren Arbeitsaufträge, die Sie ja im Grunde im Titel auch formuliert haben, eben digitale Erschließung, Manuskriptproduktion, haben wir jetzt eben gerade drüber gesprochen. Und dann wollen Sie ja auch die Nutzerkreise digital erschließen. Was weiß die Forschung denn über die Personen, die Etymologica, wie das Etymologicum Gudianum benutzt haben? Beziehungsweise wie findet man das heraus, wer die Zielgruppen waren?
Das ist auch sehr schwierig, zumal wir in diesem Fall des Gudianum keine Namen haben. Die Produzenten der Erstfassung bleiben anonym. Auch eine Reihe von Produzenten der dann davon abhängigen Manuskripten sind anonym. Wir haben ein anderes Lexikon, was etwas früher entstanden ist als das Gudianum, das sogenannte Genuinum, Etymologicum Genuinum. Das ist in Konstantinopel entstanden, während unseres, das Gudianum, wahrscheinlich in Süditalien, also in einer griechischen Community, die in Süditalien lebte, entstanden ist. Und wenn man jetzt das Gudianum mit dem in Konstantinopel entstandenen Genuinum, also echten Lexikon, wie der Name hier gegeben worden ist, vergleicht, so sieht man, dass sie ganz unterschiedliche Publika, ganz unterschiedliche Kreise im Blick haben für die Nutzung. Also das Genuinum aus Konstantinopel richtet sich an eine literarische Elite, könnte man vielleicht sagen, die für ihre Diskussionen und ihre eigene literarische Produktion ein sehr avanciertes Nachschlagewerk benötigte. Und bei der Herstellung dieses Genuinum müssen die Produzenten Zugang gehabt haben zu zahlreichen antiken Texten, weil sie eben sehr viele Klassiker-Zitate bringen, zum Teil auch Zitate, die wir sonst nicht mehr hätten, weil sie verloren gegangen sind. Also das ist für eine Gruppe, die das klassische Griechisch, die stark am klassischen Griechisch interessiert sind und die daran interessiert sind, das zu beherrschen als ein ja, Merkmal ihres Elitestatus, ne? Könnte man vielleicht sagen. Und beim Gudianum ist es ein anderes Publikum. Hier kommen vielmehr auch christliche Wörter hinein. Christliche Wörter, die erklärt werden sollen, also aus christlichen Texten oder aus der Bibel. Und ein hohes rhetorisch-stilistisches Interesse ist hier nicht so festzustellen wie bei dem anderen. Es ist also hier, daran zeigt sich, dass die beiden Lexika in sehr verschiedenen kulturellen Rahmenbedingungen entstanden sind. Hier beim Gudianum ein Publikum mit weniger Interesse an hochliterarischen Bildungszielen.
Also im Grunde über die Inhalte rekonstruieren Sie sozusagen, ja, wer das genutzt haben könnte.
Ja.
Und digitale Erschließung heißt von Nutzerkreisen, das ist eine Information, die Sie dann auch immer quasi mit im Kommentar, ja, im Apparat, genau, auch liefern, dass man weiß, genau, so dieser Eintrag deutet darauf hin, das war jetzt eben für das christliche Publikum ganz wichtig, dort eben diese Nachschlagemöglichkeit zu haben.
Ja,
verstehe ich das richtig?
Das verstehen Sie genau richtig. Also wenn man in der griechischen Handschriftenforschung, in der mittelalterlichen Handschriftenforschung, genau bestimmen kann, wer ein Manuskript geschrieben hat oder wer daran interessiert war, ein Gelehrter oder ein Gelehrter und seine Mitarbeiter, dann hat man natürlich sofort den Kontext und kann das einbetten in den Kontext, was man sonst weiß über den Schriftsteller. Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Handschriften unter den 30, eine größere Gruppe, die Ende des 15. Jahrhunderts in Kreta hergestellt wurde. Und da wissen wir, das war im Milieu von einem kretischen Handschriftensammler und Handschriftenproduzenten. Der hatte also dieses Manuskript und hat es dann sehr stark vervielfältigt und hatte wahrscheinlich dann auch, also Michael Apostolis, hatte dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dann eine Gruppe von Handschriften gut zu verkaufen. In einem Zentrum hat er dann so eine größere Anzahl von Manuskripten erstellt. Da haben wir den Namen und können das dann sagen. Okay, am Ende, schon in der Zeit der Renaissance, gab es diesen Vervielfältigungsprozess und offenbar auch die Abnehmer dafür.
Und in gewisser Weise ist man dadurch so ein bisschen am Puls dieser Gruppe irgendwie,
ja,
auch, ne?
Ja. Ja, am Puls dieser Gruppe und am Puls derer, mit denen er kommunizierte. Das waren halt wichtige Humanisten in Italien auch, die dann seine Abnehmer wurden. Und deswegen sind die Manuskripte dann auch nach Italien gekommen und meistens in italienischen Bibliotheken erhalten oder aber auch weitergegangen nach Frankreich, Italien oder Deutschland.
Und das, was Sie jetzt beschreiben, ist wahrscheinlich das, was eben in dem schönen langen Titel Ihres Projekts eben, ja, gemeint ist mit kulturelles Umfeld digital erschließen. Also, ja, im Grunde, wenn ich was weiß über die Nutzerkreise und wenn ich dann auch weiß, wo das quasi zugänglich war oder wie es verbreitet wurde, habe ich auch eine Idee oder kann es genauer beschreiben. Es geht ja nicht darum in der Geschichtswissenschaft, ich denke mal darauf, ja, zahlt ja auch Ihr Projekt ein. Ja. Die Quelle ist ja das Entscheidende auch. Also möglichst viele Quellen, die eben untermauern die Thesen, die man aus dem, was man weiß, eben dann auch formuliert. Ja. Und da ist natürlich so eine zentrale Quelle erschlossen zu haben in diesem Umfang, wie Sie es jetzt machen, ja, natürlich wahrscheinlich eine große Hilfe.
Ja.
Oder? Das wird doch wahrscheinlich einen Unterschied machen, wenn Sie Ihr Projekt abschließen 2037. Wer sich mit der Zeit beschäftigt, auch mit dem Denken, mit der Sprache, wird einfach einen wichtigen Anlaufpunkt finden.
Ja, das wird einen großen Unterschied machen. Also die Lexika wie das Gudianum sind selbst in Philologenkreisen nur für Spezialisten, also haben sich wesentlich Spezialisten mit beschäftigt. Und dann müssen Sie bedenken, dass es ja nur eine Edition gab, die auf einem Manuskript, was schon sehr fehlerhaft war, basierte bisher. Wir wollen jetzt dadurch, dass wir es auch digital machen, dass wir es ins Englische übersetzen, übrigens ins Englische, das war auch eine Entscheidung, die wir mit der Akademie besprochen haben. Auch die Akademie war der Auffassung, dass wir, um eine, auch auf der Webseite und digital eine weitere, größere Reichweite zu haben, das Englische als Übersetzung nehmen. Wird also zum ersten Mal dann dieses Lexikon in einer wirklich verlässlichen Edition mit einer Übersetzung und weiteren Materialien für eine größere Öffentlichkeit präsentiert und kann damit auch für die Sprachwissenschaft allgemein über die Erforschung der griechischen Sprache hinaus von Bedeutung werden. Das ist ein Aspekt. Dann, glaube ich, wird auch die digitale Version, die wir wählen, die Digitaledition als solche ein Vorbild sein können für andere ähnlich gelagerte Unternehmungen. Und wir erfahren in diesem Lexikon, erfahren wir vieles über, ja, Dinge, die Realien, also Dinge aus der Rechtssprache, oder erfahren wir viele neue Aspekte, die sonst nicht bekannt wären.
Also mit dem Langzeitvorhaben Etymologiker leisten Sie Grundlagenforschung. Sie schließen eine große Forschungslücke und ich habe mich gefragt, warum gab es nicht schon früher so ein Forschungsprojekt?
Ja, ich glaube, für so ein Forschungsprojekt wie dieses ist ein Team notwendig. Und in früherer Forschung herrschte dann das Alleinarbeiten vor, das ist ein Aspekt. Dann ist es so unheimlich schwierig, weil es so viele Handschriften gibt. Und in früheren Zeiten, ja, war man dann auf Reisen angewiesen oder vielleicht Schwarz-Weiß-Fotos. Heute hat man durch die Digitalisate eine neue Qualität in der Forschung, auch vom Schreibtisch aus. Man muss natürlich trotzdem dann für viele Dinge, die man auch am Digitalisat nicht klären kann, in die Bibliotheken reisen, um Einsicht zu nehmen in die Originale. Dann ist es eben eine besondere Konstellation an der Universität Hamburg und der Akademie der Wissenschaften in Hamburg gewesen, dass sie uns hier gefördert haben und dass wir eben auch ein richtiges Team hatten von Anfang an. Ich habe das also konzipiert zusammen mit Stefano Valente und Daniel Deckers, wobei Daniel Deckers hauptsächlich für die digitale Seite zuständig war. Und das war auch ein Aspekt, der dazukommt.
Und das Akademienprogramm einfach.
Das Akademienprogramm, das uns fördert, ja, das sind natürlich wesentliche Punkte. Also zum Beispiel ist es so, es gibt nur wenige von diesen großen byzantinischen Lexika, die heutzutage in vernünftigen, modernen Editionen vorliegen. Da ist einmal die sogenannte Suda, die könnte vielleicht in gewissem Sinne als Enzyklopädie bezeichnet werden, die von der hervorragenden dänischen Gelehrten Ada Adler herausgegeben worden ist. Und Ada Adler wollte dann auch das Genuinum herausgeben, auch schon Reitzenstein wollte das. Und sie sind dann leider darüber gestorben. Und das Material, was Ada Adler für das Genuinum in der dänischen Akademie in Kopenhagen hatte, wurde an den früheren Hamburger Professor Klaus Alpers übergeben, der das dann auch weitergeführt hat, aber auch nicht bis zum Ende führen konnte. Sie sehen also, es braucht ein Team. Und es braucht dann auch die finanzielle Unterstützung, dass die Leute dann dafür hauptsächlich arbeiten können und es nicht nur nebenbei, neben, was weiß ich, professoralen Aufgaben dann machen müssen. Und übrigens die Materialien, die Herr Alpers, der vor etwa 2 Jahren gestorben ist, leider zum Genuinum hat, die hat Herr Valente jetzt von seiner Frau bekommen und sie sind jetzt an der Universität Hamburg und an der Akademie. Also da gibt es vielleicht dann die Möglichkeit, mit diesen Materialien später mal in ein Forschungsprojekt auch in Richtung Genuinum, was eben wichtig wäre, dass wir das auch endlich dann vollständig hätten anzustoßen. Aber das sind spätere Zeiten, auch nach meinem Ruhestand wahrscheinlich dann. Ne?
Ja. Ja. Was fasziniert Sie persönlich als Philologe und Gräzist an Etymologica und jetzt speziell an diesem Etymologicum Gudinianum?
Es ist unglaublich reizvoll, mit einem Original Arbeitsexemplar zu arbeiten und dabei wirklich lebendig nachzuvollziehen, indem man Seite für Seite und Eintrag für Eintrag in dem Manuskript arbeitet, nachzuvollziehen, wie die gearbeitet haben und zu versuchen zu rekonstruieren, was sie eigentlich wollten, was sie erreichen wollten. Und das ist also sehr bereichernd für mich und glaube auch für alle Mitarbeiter. Dann ist es eben wichtig, dass diese Texte auch wirklich endlich in verlässlichen Ausgaben herausgebracht werden und dass wir die Möglichkeiten der Digitalität nutzen und über unseren eigenen engeren Fachbereich hinausschauen. Und Sie wissen ja, dass wir mit dem Projekt und ich auch mit einem Aristoteles-Projekt, mit dem Projekt sind wir assoziiert mit dem Center for the Study of Manuscript Cultures und dem Cluster Understanding Written Artifacts an der Universität Hamburg. Und ich bin da auch tätig mit Dr. Maximczuk zusammen in einem Aristoteles-Projekt. Ich wollte sagen, dass wir da ja also eine große Gruppe kleiner Fächer vereint haben, die wirklich interdisziplinäre Arbeit machen. Und es hat eben auch schon unser assoziiertes Etymologica-Projekt dahin in dem Sinne ausgestrahlt, dass wir am Anfang dieses Jahres zusammen eine Tagung gemacht haben über etymologische Erklärungen über das Fach Gräzistik hinaus mit Beiträgen aus der Indologie, aus uralische Sprachen und lateinische Sprachen. Das war ein Workshop, den wir dann auch zusammen mit dem HIAS gemacht hatten, also dem Hamburg Institute of Advanced Study, weil da ein Gräzist zu Gast war mit Athanasios Vergados, mit dem ich als Tandempartner zusammengearbeitet habe dort. Und wir planen fürs nächste Jahr mit Indologie, Arabistik, Gräzistik, uralische Sprachen einen Workshop zur Lexikographie. Und da haben also diese 4 genannten Bereiche bilden Schwerpunkte. Wir nehmen dann aber auch Vorträge aus der Sinologie dazu, aus der Japanologie und so weiter. Also Sie sehen, dass wir versuchen, über das Fach Gräzistik hinaus da auch zu wirken.
Genau, und vielleicht auch zu verstehen, was auch dort, wie dort gedacht wurde. Also ja. Im wahrsten Wortsinne, also quasi, was Worte bedeuten und wie man sich verständigt hat, vielleicht solche Sachen oder auch Schnittmengen.
Ja, weil es überall in vielen schon alten Kulturen der Welt dieses Streben gab, ja, Lexikographie zu betreiben, auch Etymologie zu betreiben. Und es da also eine globale Übereinstimmung geht. Und wir versuchen das also durch einen Vergleich näher zu erforschen. Und ich hatte gesagt, wir hatten im Februar dieses erste Treffen mit dem HIAS, dem Center for the Study of Manuscript Cultures, und unserem Vorhaben organisiert. Und da war eben unsere Kollegin aus der Indologie, also eigentlich Tamilistik, Frau Wilden, die das Tamilex-Projekt leitet, war da und hat gesagt, das war so inspirierend, dass wir jetzt nächstes Jahr gemeinsam dann zur Lexikographie allgemein, nicht nur jetzt Etymologie, sondern Lexikographie allein, allgemein in verschiedenen Kulturen zu ihrem Entstehen, ihren Zielen, was waren die Fragen, die sie besonders interessierten, eine Veranstaltung machen wollen.
Ja, klingt sehr inspirierend und wird sicherlich auch inspirierend sein. Zum Schluss hätte ich gerne noch ein Beispiel mal für ein Etymon, also für diese wahre Bedeutung, die Essenz eines Wortes. Welches Beispiel können Sie da geben? Über welchen konkreten Begriff erfahre ich in Etymologicum Gudianum etwas?
Wir können ja mal den Begriff Mensch auswählen, Anthropos im Griechischen. Die Erklärung, die wir dort erhalten, geht in diesem Fall auch wieder auf Platon zurück, auf den Kratylos, wo dann das Wort Anthropos verbunden wird mit dem Verb athrein, was so viel bedeutet wie schauen, beobachten, nachdenken. Dieses wird dann mit Bezug gesetzt auf die erste Hälfte, auf Antr, und dann wäre die zweite Hälfte Opos. Opos wird dann verbunden mit einem griechischen Wort, was ich habe gesehen oder er hat gesehen bedeutet. Und dann wird es zusammengesetzt zu dem Gedanken, darüber nachdenken, was ich gesehen habe. Also Anthropos wäre dann derjenige, der darüber nachdenkt, was er gesehen hat. Und das unterscheide ihm, wird dann in der etymologischen Erklärung gesagt, von den Tieren, die das in dieser Weise nicht tun und auch nicht vorhersehen können durch Nachdenken, was droht. Denn zum Beispiel würde ein Fisch doch nicht in ein Netz hineingehen, wenn er sehen würde, dass dort schon ein anderer gefangen ist. Eine zweite Etymologie wird dann angeboten, dadurch wieder mit Wörtern, die ähnlich klingen, wie zum Beispiel Anno nach oben und Atrein, dieses Bedenken. Jemand, der seinen Kopf, es steht aufrecht und kann seinen Kopf nach hinten legen und dann betrachten, was oben ist. Also den Himmel und das Universum. Und das haben wir eben auch schon in philosophischen Texten, den Gedanken, dass der Mensch in der Lage ist, die Schönheit, den Kosmos, Kosmos heißt schöne Ordnung, die Schönheit des Kosmos zu betrachten und darin sozusagen Gottes Wirken zu erkennen. Das wäre sozusagen die besondere Aufgabe des Menschen, die sich dann auch in seinem Namen zu erkennen gäbe. Ja, könnte man an verschiedene philosophische Aspekte aus Griechenland denken, zum Beispiel an ein Diktum, das mit dem vorsokratischen Philosophen Anaxagoras verbunden wird, wo es heißt, warum lohnt es sich eigentlich zu leben? Darauf habe Anaxagoras gesagt, weil man den Kosmos betrachten kann.
Und das würde auch da mit drinstehen, diese Gedanke?
Das letzte über Anaxagoras habe ich jetzt hinzugefügt.
Das haben Sie hinzugefügt, aber das wussten denn die Gebildeten, wussten es vielleicht auch und konnten es denn verknüpfen? Ja. Wenn man sagt, das Etymologikum war auch eine Argumentationshilfe, da hat man dann nochmal nachgeschlagen, man weiß, man trifft die und die Person, mit der hat man wahrscheinlich solche Diskussionen oder es geht auch vielleicht in politischen Zusammenhängen, wird es darum gehen und dann konnte man so seine Argumentation vorbereiten.
Ja. Also hier im Etymologikum steht eben als zweite Etymologie das nach oben schauen, Anno schauen und den Himmel betrachten. Und das steht als zweite mögliche Erklärung für Anthropos. Ja.
Das ist ja im Grunde zeitlos. Also auch unter diesem Aspekt wird es sich also lohnen, also Ihre digitale wie die Buchedition zu konsultieren, wenn man weiß, man hat eine grundlegende Diskussion vor sich.
Ja, und wenn Sie jetzt in ein heutiges, modernes, wissenschaftliches Lexikon schauten und über die Etymologie von Anthropos etwas zu erfahren, so würden Sie lesen, es ist ungeklärt. Die Etymologie ist ungeklärt. Es gibt verschiedene Versuche, das wissenschaftlich, historische Sprachwissenschaft, das irgendwie zurückzuvollziehen und mit anderen Sprachen zu vergleichen, aber keine überzeugt. Und diese, die ich eben vorgetragen habe, die antike Etymologisierung, ist ein ganz anderes Verfahren, und versucht sozusagen eben eine Wahrheit in dem Begriff, die sich mit dem Wesen, das es bezeichnet, deckt, zu finden. Aber manche haben es dann ernst genommen. Platon im Kratylos macht es auch mit einem Augenzwinkern.
Und könnte eben diese Art zu etymologisieren auch noch ausstrahlen in die heutige Zeit, dass eben auch durch so eine gute Edition, durch so ein Angebot, das dann auch andere nutzen, die auch vielleicht aus anderen Disziplinen quasi solche Themen behandeln, dann auch darauf wieder sich rückbeziehen?
Ich glaube, es hat sehr viele reizvolle Aspekte, intellektuell reizvolle Aspekte, das würde ich schon sagen, ja.
Ja, und damit herzlichen Dank, Professor Dr. Christian Brockmann, für dieses Gespräch. Im Podcast Wissenschaft als Kompass war der Leiter des Langzeitvorhabens Etymologica zu Gast. Der komplette Titel des Langzeitvorhabens lautet Etymologica, Ordnung und Interpretation des Wissens in griechisch-byzantinischen Lexika bis in die Renaissance, digitale Erschließung von Manuskriptproduktionen, Nutzerkreisen und kulturellem Umfeld. Ein Projekt der Akademie der Wissenschaften in Hamburg in Kooperation mit der Universität Hamburg im Rahmen des Akademienprogramms. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Penzlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.